Radio Horeb, Abend der Jugend, heute hier am Tag der Deutschen Einheit. Für viele, viele Jahre war Deutschland getrennt. Die Mauer ist gefallen am 9. November. Und für mich jetzt zum Beispiel ist es wirklich so eine unvorstellbare Realität, dass damals Deutschland noch gar nicht gemeinsam war. Und wir wollen heute mal ein bisschen draufschauen, wie das denn war und mit Leuten sprechen, die das hautnah miterlebt haben, diese Wende. Und wir haben ganz spannende Gäste heute bei uns, unter anderem zum Beispiel Herbert Weimer vom christlichen Jugendzentrum Oranienburg in Brandenburg. Und er erzählt seine ganz verrückte Geschichte, wie er vom bekennenden FDJ-Sekretär zum Christen wurde und wie auch sich dein Leben dann danach verändert hat. Und wir haben auch den Berliner Theologe Anton Gierig bei uns. Und für ihn war die Mauer echt auch, oder dieser Fall, diese Wiedervereinigung auch echt so ein Wunder.
Unmittelbar hat keiner damit gerechnet, aber dass das dann eröffnet wird, das ist für uns das große Wunder gewesen. Es war Freude, es war Euphorie, es war Glücksgefühl, Hoffnung, es war alles offen.
Wir sprechen nachher auch noch mit Pater Kilian vom Zisterzienserkloster in Neuzelle im Osten von Brandenburg. Und wir sprechen mit ihm auch nochmal, wie sich aus seiner Sicht so die deutsche Wiedervereinigung heute darstellt und warum auch dort dieses Kloster wiederbelebt wurde. Und wir stellen euch einen Film vor, Cinema Line, Honecker und der Pastor. Mira hat den mal angeschaut und reingeschaut und da geht es um den Honecker und er wurde für 10 Wochen aufgenommen in der christlichen Einrichtung. Das haben sehr viele Leute natürlich überhaupt nicht verstanden, wie ein Pastor, der eher gelitten hat damals und der Honecker ihn dann aufgenommen hat. Da hören wir nachher mal rein und wir erzählen dir auch vom Diözesane Weltjugendtag in Augsburg. Also bleib dabei und wir starten mit dem passenden Song Mauern stürzen ein von Urban Life Worship. Radio Horeb, Abend der Jugend, Mauern stürzen ein. Das passt heute gut zum Thema. Heute Tag der Deutschen Einheit. Damals sind auch die Mauern eingestürzt, die Westen und Osten getrennt haben. Einer, der das miterlebt hat, der in der DDR gewohnt hat, ist Herbert Weimer. Er hat vor einigen Jahren auch das Bundesverdienstkreuz erhalten für seine Arbeit beim CJO, dem christlichen Jugendzentrum Oranienburg, das er gegründet hat. Das bietet verschiedenste soziale Hilfen für Kinder und Jugendliche an. Aber wir wollen heute vor allem mit ihm sprechen über sein Leben in der DDR und wie es sich so entwickelt hat, weil er war eigentlich ein richtig glühender Bekenner von dem Regime damals, war im FDJ weit oben dabei, war eigentlich auf dem Weg so zum Nachwuchspolitiker, ist dann aber plötzlich Christ geworden. Wie das abgelaufen ist, das erzählt er uns jetzt gleich selber. Er ist nämlich jetzt hier bei uns. Hallo Herbert Weimer.
Hallo Timo und hallo alle Zuhörer von Radio Horeb.
Ja Herbert, wir haben uns selber schon mal getroffen, auch live. Ich habe schon einiges von dir gehört. Ich habe sogar mein Praktikum auch bei dir gemacht in Oranienburg. Cool, dass du heute bei uns bist in der Sendung. Erklär uns doch noch mal kurz, was war denn die FDJ? Was heißt es, FDJ-Sekretär zu sein? Ich glaube, das weiß gar nicht mehr jeder, was es so ist. Ich wusste es auch nicht.
Ja, das ist sehr interessant, dass FDJ die Abkürzung ist für Freie Deutsche Jugend. Und damals war das die Jugendorganisation der Partei, der SED, der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, so hieß die ja damals. Komischerweise war also das in der DDR die politische Organisation. Von der Sicht heute muss man ein bisschen lächeln darüber, über diese Freie Deutsche Jugend. Aber als 16-Jähriger hat mich diese Idee des sozialistischen Menschenbildes gefangen genommen. Meine Eltern waren geschieden, ich bin allein in eine Ausbildung gegangen, in ein Internat und habe dort jemanden getroffen, der eben wirklich bewusster Sozialist war. Jugendleiter, damals FDJ-Sekretär, und der hat mich sozusagen mit als große Vorbild mit reingezogen in diese Geschichte, Menschen zu erziehen, die diesem sozialistischen Menschenbild entsprechen. Das war erstmal eine ganz coole Sache, weil im Sozialismus sozusagen die Leute das wollten. Alle sind gleich, alles gehört allen, niemand wird benachteiligt, alle sind versorgt, allen geht es gut, alle haben eine Gesundheitsversorgung. Diese Idee war gut und da bin ich also reingekommen, bin dann steil aufgestiegen als FDJ-Sekretär, zunächst mal von unserer Ausbildungsklasse, dann von dem Internat und später in der zentralen FDJ-Leitung des Stahlwerkes Henningsdorf, ein Stahlbetrieb mit ungefähr 10.000 bis 11.000 Beschäftigten, viele junge Leute natürlich. Und da war ich also dann geschult zu dieser Rubrik Agitation und Propaganda. Also heute denke ich noch darüber nach, wie humorvoll Gott doch ist, wenn er unser Leben so lenkt. Damals wurde ich also geschult darauf, wie redet man mit Menschen, wie überzeugt man Leute, wie begeistert man sie und wie setzt man auch die Daumenschraube an, wenn jemand nicht mit will. Das war ja das große Problem damals, dass wir also gemerkt haben, so leicht lassen sich die Leute gar nicht erziehen, weil manche wollen das gar nicht. Und da war die Frage, wie geht man halt mit diesen Querulanten oder wie immer man die auch nannte, um? Wie schafft man das, die jungen Leute so zu vereinen, dass sie begeistert dieser freien deutschen Jugend angehören? Da haben nämlich nicht alle dieser freien deutschen Jugend angehört.
War das dann auch dein Auftrag, die Leute zu rekrutieren?
Genau, also es war ja einer der Probleme, die damals da waren, dass man unbedingt wollte, dass möglichst viele Ja sagen zu diesem sozialistischen Weg. Und darum hat man also mit allen möglichen Mitteln versucht, die nicht dabei waren, mit hineinzuholen, also sie zu rekrutieren. Das waren nicht so viele. Meistens waren es Leute, die irgendwie einen kirchlichen Hintergrund hatten. Die Eltern waren irgendwie kirchlich, obwohl auch da viele gesagt haben, also wir machen lieber bei dieser politischen Geschichte mit, weil damit ja auch die Möglichkeiten der Weiterbildung zusammenhängen, also Abitur machen, später studieren können. Das ging ja alles nur, wenn man dieser politischen Linie auch gefolgt ist. Und ich war einer derer, die natürlich die aufs Korn genommen haben, die da nicht mitmachen wollten.
Das heißt also, du bist dann wirklich hin, hast mit denen persönliche Gespräche geführt und hast sie dann überzeugt. Ich habe gehört, du hast dann jemand ganz Besonderes wurdest du angesetzt. Wie war denn das dann, diese Geschichte?
Ja, also in der Ausbildung, in der Berufsschule, da wurden so Versammlungen abgehalten, diese FDJ-Versammlungen. Man könnte das ein bisschen vergleichen mit Jugendtagen oder Jugendtreffen. So. Wir trafen uns dann und dann wurden so Probleme ausgetauscht und dann hat jemand gesagt, also in meinem Ausbildungsgang, da ist ein junges Mädchen und die will auf keinen Fall in der FDJ und die macht auch nichts mit. Damals war das Zeichen der Freien Deutschen Jugend dieses blaue Hemd. Also alle hatten ein blaues Hemd an und dann gab es eben manche, die da nicht mitmachen wollten. Und da war ein junges Mädchen, da haben sie gesagt, will nicht mitmachen. Und dann habe ich gesagt, okay, gebt mir mal den Namen, die knöpfe ich mir mal vor.
Ja, wie sah das dann aus mit dir?
Ja, also da erinnere ich mich noch sehr gut dran, weil ich hatte mich ein bisschen vorbereitet, habe sie dann mal angesprochen in irgendeiner Pause und habe gesagt, pass mal auf, wir müssen mal reden, können wir uns nicht mal treffen. Und dann habe ich sie vor dem Stahlwerk mal, da ist also war so eine kleine Milchbar und da war ich in einer Nacht nach der Schule mal langgegangen und habe mit ihr also mich verabredet. Habe gesagt, pass auf, wir treffen uns mal und dann reden wir mal darüber. Im Vorfeld habe ich schon natürlich genau gewusst, die wird ganz sicher sagen, meine Eltern sind in der Kirche. Und dann hatte ich sofort natürlich Argumente mir bereitgelegt. Was sagt man denn in solchem Fall? Da sagt man natürlich, du bist doch schließlich jetzt inzwischen 17, 18 Jahre, du wirst doch nicht deinen Eltern nachfolgen. Und meinst du, dass das richtig ist, wenn man immer tut, was die Eltern sagen? Verbau dir doch nicht deine Zukunft. Und diese ganzen Dinge. Das hatte ich vor und dann kam es tatsächlich zu diesem Treffen. Ja, und das war sehr spannend, weil ich habe sie dann gefragt, sag mal, sag mir doch mal ganz kurz mit einem Satz, warum sträubst du dich, in diese Freie Deutsche Jugend, in diese Organisation einzutreten? Und dann hat sie mir was gesagt, was mir so ein bisschen den Atem weggenommen hat. Sie hat nämlich gesagt, also du kannst jetzt mit mir anfangen zu diskutieren und du kannst mit mir tausend Argumenten kommen. Aber ich sage dir eins, ich habe eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Und mehr brauche ich nicht in meinem Leben. Das ist alles, was ich brauche. Und das genügt mir. Und du kannst mir jetzt erzählen von Dingen, die du mir versprichst und weiß ich was alles. Es genügt, Jesus Christus zu kennen. Und dann stand ich vor ihr, habe nach Luft geschnappt und dachte, ups, also darauf habe ich kein Argument. Wenn jemand sagt, Jesus genügt, was soll man dagegen sagen? Da kann man ja nicht drohen mit, du darfst nicht studieren oder so. Wenn jemand sagt, mir genügt, was ich habe, dann ist die Diskussion zu Ende. Und so war es auch. Und dann habe ich gesagt, okay, also dann muss ich erst mal passen. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe gedacht, also wie kommt es, dass jemand so reden kann? Vor allen Dingen auch noch so überzeugt. Die stand vor mir. Ein kleines 16- oder 17-jähriges Mädchen steht vor mir und sagt mir solche Sachen. Die wusste ja, wer ich bin und welchen Einfluss ich habe. Und dann habe ich gedacht, ich werde mir jetzt eine Bibel besorgen und dann werde ich ihr beweisen, dass die Bibel einfach voller Widersprüche ist. Vielleicht kriege ich sie damit. Und das habe ich dann gemacht. In der DDR konnte man ja Bibeln auch kaufen, also so schlimm war das nun auch wieder nicht. Ich habe mir also eine Bibel besorgt und habe die angefangen zu lesen. Und dann habe ich festgestellt, also wenn es stimmt, was da in der Bibel steht, dann gibt es nichts Größeres und nichts Besseres, als das kennenzulernen. Und den zu finden, von dem da die Rede ist. Und das habe ich dann gemacht. Bin dann also auch zu Jugendstunden gegangen, immer ein bisschen im Hinterkopf rauszufinden, wo ist also die Lücke, wo kann man sie greifen. Und habe dann gemerkt, dass Gott mich ergriffen hat. Ich habe dann gemerkt, dass die Gleichheit in der DDR so gleich gar nicht war. Plötzlich sind mir manche Dinge bewusst geworden, die ich vorher in meiner Begeisterung gar nicht gemerkt hatte, dass es Leute gab, die sich an diesem Gleichheitsding selber bereichert haben. Da gab es die, die gleich waren und die ein bisschen gleicher waren. Man hat mich ja zu Diskussionen mit westdeutschen Studenten gefahren, um mit denen zu diskutieren über die DDR und über wie gut es in der DDR ist. Später habe ich gemerkt, auf wie viel Lügen diese Ideologie aufgebaut war und wie viel Blindheit man brauchte eigentlich, um da mitzumachen und da durchzugehen. Und so kam es, dass ich mit 19 Jahren mein Leben Jesus gegeben habe. Und ich wusste natürlich, so war ich geschult. Ich kannte die Konsequenzen. Ich wusste, was es bedeutet, wenn ich jetzt sage, ich will mein Leben mit Jesus leben, und zwar radikal. Ich möchte nicht halbe Sache machen, sondern jetzt will ich den kennenlernen, von dem die Bibel spricht. Ja, und dann habe ich mein Leben Jesus gegeben und in dem Übergabegebet gesagt, lieber Gott, ich möchte ab heute tun, was du willst, was immer das auch ist. Und da habe ich mich manchmal ein bisschen erschrocken, dass ich das damals so gesagt habe, weil daran erinnert mich Gott sehr oft und hat Gott mich sehr oft immer erinnert, wenn ich so an meine Grenzen gestoßen bin. Ja, und dann bin ich aus dieser freien deutschen Jugend ausgetreten, mit allen Konsequenzen. Das heißt, es gab richtig Ärger. Die Leute haben also gesagt, mit deiner Karriere ist es vorbei und Weiterbildung gibt es nicht mehr. Und dann ging es sogar so weit später, dass sie mir gesagt haben, also du bekommst keine Wohnung. Und ich hatte immer diesen Satz von diesem Mädchen auf den Lippen, das ist mir egal, ich habe jemanden und wenn man den hat, dann genügt es. Und das ist meine Botschaft bis heute. Also das hat sich nicht verändert. Wenn ich weiß, dass ich Jesus habe, dann ist es etwas, was wirklich genügt.
Herbert, was ist denn aus diesem Mädchen geworden?
Ja, die war außerdem auch noch hübsch. Also ich fand die toll. Und mich hatte auch diese Gradlinigkeit, hat mich irgendwie auch fasziniert. Und ich habe mich natürlich ein bisschen öfter mit ihr getroffen. Und dann später habe ich sie geheiratet. Und zwar mehrere Jahre später. Also es hat eine Weile gedauert, bis wir beide wirklich auch zusammengekommen sind. Und dann haben wir beide geheiratet und sind hier nach Oranienburg gezogen. Ich stamme ja eigentlich aus der Stadt Brandenburg an der Havel. Und wir sind dann hierher gezogen und sind in eine Baptistengemeinde gegangen. Da stammte meine Frau auch her. Und ja, dann haben wir 3 Kinder bekommen und ein sehr, sehr spannendes Leben in der DDR gelebt. Sehr spannend. Allerdings eben auch unter den Leuten, die mich als FDJ-Sekretär kannten. Und da hatte ich häufig eigentlich die Gelegenheit, auch den Leuten zu sagen, was das wirklich bedeutet, wenn Gott unser Leben umkrempelt und wenn Gott uns etwas schenkt, was unabhängig ist von dieser Welt und von dieser Weltordnung und von der Gesellschaftsform, in der wir leben. Ich hatte plötzlich etwas in mir, was mich völlig unabhängig gemacht hat. Also ich habe plötzlich die Gesellschaft von außen gesehen und nicht von innen. Ich habe plötzlich entdeckt, also das, was in mir lebt, was mich begeistert, meine Leidenschaft, die lässt sich nicht integrieren in eine Gesellschaftsform, sondern die ist göttlich, die ist von Gott. Und so haben wir gelebt.
Ja, und wie der Herbert genau gelebt hat, das erzählt er uns gleich. Wir hören von Hillsong and Free den Song Freedom is Coming und danach Herbert Weimer, wie es bei ihm weiterging als Christ in der DDR. Radio Horeb am Tag der Deutschen Einheit, hier der Abend der Jugend. Wir schauen uns heute auch nochmal so ein bisschen an, wie war das damals, das Leben in der DDR? Wie ist es seit der Wiedervereinigung jetzt? Wir haben gerade hier bei uns Herbert Weimer aus Oranienburg. Er hat selber miterlebt, er war FDJ-Sekretär, hat andere davon überzeugt, in diese Jugendorganisation einzutreten, wurde angesetzt auf seine jetzige Frau, die war damals Christin und sie hat ihn so beeindruckt mit ihrem Glauben, dass er dann selber irgendwann auch zum Christ wurde und das dann selber gelebt hat, natürlich auch mit all den Konsequenzen. Und Herbert, du bist bei uns weiterhin. Wie war das dann, Christsein in der DDR? Wie hast du das gelebt?
Ja, also die grundsätzliche Sache war die, von der ich vorhin schon geredet habe, dass in mir diese Kraft war, die daraus schöpft, die sich daraus ergibt, dass man weiß, es reicht, Jesus Christus zu kennen. Und es reicht, mit ihm verbunden zu sein. Mehr braucht man eigentlich nicht, um wirklich glücklich zu sein. Und dann war ich in der DDR natürlich mit diesem Gedanken unterwegs, wie kriegst du das auf die Straße? Also die Leute müssen das wissen. Die müssen wissen, da gibt es etwas, was größer ist als alles andere auf dieser Welt. Und das hat mich also auf die Straße getrieben. Ich bin also auf die Straße gegangen, habe Leute angesprochen, sie eingeladen zu Jugendgottesdiensten, die wir dann begonnen haben, haben uns häufig um die Jugendlichen gekümmert, die eben nicht so gut drauf waren und hatten also ganz schnell ganz viele Jugendliche in den Jugendgottesdiensten, haben angefangen, moderne Musik zu machen mit Gitarre und Lobpreislieder oder Anbetungslieder damals. Und hatten manchmal in den Jugendgottesdiensten mehr Besucher als am Vormittag in den normalen Gemeindegottesdiensten. Das hat natürlich die Staatssicherheit auf den Plan gerufen. Und da kann man ganz viel in meiner Akte auch lesen, dass man immer versucht hat, also rauszufinden, wie machen die das? Warum machen die das? Was ist der Hintergrund? Die haben ja immer vermutet, wir wollen irgendwie den Kapitalismus in die DDR holen. Aber das war gar nicht meine Absicht. Ich war gar nicht politisch, überhaupt nicht. Ich wollte Jesus bekannt machen. Und ich will euch mal erzählen, wie mit welchen Mitteln wir so unterwegs waren. Es waren ja in der DDR alle paar Jahre große FDJ-Festivals in Berlin. Da kamen Hunderttausende zusammen, die dann vor der Regierung gejubelt haben. Und dann gab es also auch Kulturprogramme da und. Als FDJler war ich dort mit einem Blauhemd angezogen unter Hunderttausenden. Und wir haben jungen Leute an der Straße die Haare abgeschnitten, weil die lange Haare hatten. Das war ja so ein Markenzeichen dafür, dass man mit dem Osten nicht mitmachen wollte. Also wir haben verrückte Sachen erlebt und dann wurde ich Christ. Und dann habe ich mir mit ein paar Freunden hier aus Oranienburg eine Gitarre genommen und bin auf dem Alexanderplatz gefahren. dort in die Kirche und haben mit FDJlern, mit Blauhemden geredet, bis man uns der Kirche verwiesen hat, weil so viele Leute uns zuhören wollten. Und dann waren wir dort, wer Berlin kennt, da ist vor dieser Kirche der Neptunbrunnen. Und an diesem Brunnen standen wir und haben Lieder gesungen. Eins unserer Lieder war immer, die Herren dieser Welt, wie hieß es, die Herren dieser Welt müssen gehen, aber unser Herr, der kommt, ging es immer im Refrain. Und dieses Lied haben wir gesungen und dann kam also ein paar in Zivil und haben uns beiseite genommen. Und ich erinnere mich wie heute an dieses Gespräch. Das waren ja Polizei in Zivil, die haben uns gesagt, also wir dürften da nicht singen. Und dann habe ich gesagt, warum eigentlich nicht? Erklären Sie uns doch mal. Und dann hat er gesagt, wir stören das Festival mit unseren Liedern. Und dann bin ich sofort auf die nächste Bank gestiegen, die da stand, und habe laut gerufen, hallo Leute, waren ganz viele, die uns zugehört haben. Ich muss euch mal was sagen, das ist sehr interessant. Wir sind hier 10 Leute und ihr seid Hunderttausende. Und mit dem, was wir in uns haben, stören wir euer Festival. Also da muss doch was dran sein. Das ist ja nicht ohne. Und man hat uns also da nicht behelligt, sondern man hat uns des Feldes verwiesen. Da gab es einen Platzverweis. Dann sind wir um die Ecke gegangen und haben wieder gesungen. Also wir waren immer, sagen wir mal, unabhängig von diesem Druck, war diese Leidenschaft in uns, die Botschaft muss und das Volk unbedingt. Und wir haben viele Bekehrungen erlebt. Natürlich auch Leute, Polizei, die uns mal festgesetzt hat und die Gitarre weggenommen hat, bis wir sie dann nach 2 Stunden wiederbekommen haben. Also viele, viele Dinge. Wir haben dann hier zu Hause bei uns angefangen. Viele Westkontakte hatten wir inzwischen durch. Berlin war ja nicht weit von uns. Und wir haben dann hier angefangen, also Materialien zu schmuggeln. Ein Freund von mir, der leider inzwischen verstorben ist, hatte Kontakt zu einer Botschaft in Berlin. Und wir sind also, das kann man ja heute ruhig öffentlich sagen, wir sind dann also mit diplomatischem Geleit sozusagen, sind Leute hierher gekommen und haben ganz viel Bibeln und Materialien hierher gebracht, die uns geholfen haben in der DDR, die Botschaft von Jesus weiterzusagen. Man hat mich mal zur Staatssicherheit vorgeladen in dem Betrieb im Stahlwerk in Henningsdorf und wollte mich da ausfragen. Und dann habe ich dieser Dame, die mich gefragt hat, als erstes eine Frage gestellt, bevor sie anfing, und habe gesagt, wie es ihr persönlich geht, ob sie mir das mal sagen kann. Und dann hat sie mich angeguckt, wir waren beide ganz allein, und dann hat sie mir erzählt, wie dreckig ihr das im Leben geht. Und dann habe ich ihr gesagt, genau für solche Leute hat Gott mich hierher geschickt. Und ich würde gerne für Leute beten, denen es dreckig geht. Und dann hat sie zu mir gesagt, wäre das eine Möglichkeit, dass ich mich um die Leute kümmern, die außer Haft kommen. Das war damals in der DDR so Usus, wer Haft entlassen wurde, der wurde in einen volkseigenen Betrieb eingegliedert. Der musste da arbeiten. Da gab es aber niemand, der sich um solche Leute gekümmert hat. Und dann hat die gesagt, ob sie mich holen könnte, wenn es wieder solche Leute gibt, die schwierig sind, ob ich mich um die kümmern könnte. Und das habe ich gemacht, natürlich. Also ich hatte auch Kontakt zu diesen Leuten, die eigentlich gegen uns waren, aber diese Flamme, die in mir gebrannt hat, das hat nach außen gestrahlt. Und deswegen kann ich heute also sagen, Gott hat mich wirklich bewahrt und meine Familie auch bewahrt davor, dass wir mit großen Repressalien leben mussten. Na klar, wir haben keine Wohnung bekommen. Gott hat dafür gesorgt, dass wir ein Haus bekommen konnten, hier in einem Dorf neben Oranienburg. Ein älterer Herr hat uns sein Haus verkauft, man muss sagen, für einen lächerlichen Preis heute. Und das Haus war also wirklich sehr sanierungsbedürftig. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass wir zum richtigen Moment alle Materialien bekommen haben.
Herbert. Und, ja. Was du erlebt hast, ist Wahnsinn, es ist eine Freude zuzuhören. Aber wie war das dann später, als es dann wieder diese Wende war, die Wiedervereinigung, wie ging es dann bei dir weiter? Hat sich dadurch dein Leben stark verändert, dein Glaube, oder ist alles gleich geblieben? Wie war das dann?
Ja, also es ist so, in der DDR habe ich also versucht, immer alle Möglichkeiten auszuloten, die wir als Christen haben. Und wir hatten ja viel mehr Möglichkeiten, als manche dachten. Und diese Möglichkeiten habe ich versucht, immer versucht zu nutzen. Ich wollte das gerne, das Evangelium muss an die Menschen. Und dann kam die Wende. Das hatten wir erhofft und erbeten. Meine Freunde aus West-Berlin, aus Westdeutschland, in Amerika. Ich hatte so viele Freunde im Ausland und manchmal staune ich, was die Stasi alles wusste. Und dann haben wir gedacht, das kann man alles so in meiner Akte nachlesen. Und dann habe ich also immer gedacht, also wenn das mal kommt, diese Möglichkeiten zu haben, das wäre der Hammer. Und dann ist also die Mauer gefallen. Und dann stand ich auf der Mauer am Brandenburger Tor mit einem Riesenplakat mit Freunden. Und auf diesem Plakat steht, die Herren dieser Welt müssen gehen, aber unser Herr, der kommt. Und ein zweites Plakat, da stand drauf, nun danket alle Gott. Und ich will das nie vergessen und das werde ich nie vergessen, weil das für einen Moment für mich war. Und dann waren die Grenzen offen und dann gab es alle Möglichkeiten. Und das Schockierende eigentlich an der Nachwendezeit war für mich, dass ich gemerkt habe, dass es immer weniger Christen gab, die darüber nachgedacht haben, wie viele Möglichkeiten wir eigentlich jetzt haben, welche Chancen uns die Wiedervereinigung bietet. Da war eher der Gedanke, wie können wir die nächste Reise finanzieren, wo können wir überall hinfahren. Und mein Gedanke war immer, wie können wir in unserer Stadt, da wo wir leben, das Evangelium verkünden. Und so bezeichnend war das kurz nach der Wende, vielleicht 2 Jahre danach, hat mich der Bürgermeister hier angerufen und hat gesagt, das gibt so einen Traditionsumzug, weil unsere Stadt 700 Jahre alt wird und er findet niemanden von den Christen, die so die Wendezeit symbolisieren können, obwohl es doch in jeder Kirche Friedensgebete gab. Und dann sind wir also da mitgelaufen und haben also vor der großen Tribüne, wo die Politiker standen, haben wir den ganzen Zug gestoppt und haben gesungen, Gott ist gut, wir singen laut, Gott ist gut. Und das ist bis heute so immer meine Antriebskraft. Ich möchte so gerne die Möglichkeiten, die Gott uns gibt, die möchte ich gerne nutzen. Und Gott hat uns die Tür weit aufgemacht durch die Wände. Gott hat uns geschenkt, dass ich in Radio Horeb sprechen kann. Halleluja. Also wie viele Möglichkeiten es gibt. Gott ist so gut. Und die Nachwendezeit für mich war geprägt, diese Möglichkeiten zu nutzen. Freunde zu finden, die mitmachen. Und dadurch ist ich glaube, es war 1990, also Monate nach der Eröffnung nach der Eröffnung der Mauer, haben wir das christliche Jugendzentrum gegründet. Weil wir keine Kirche, keine Gemeinde gefunden haben, die gesagt haben, wir machen da mit, haben wir einen eigenen Verein gegründet. Und haben dann also angefangen, diese FDJ-Jugendclubs, die es in jeder Stadt gab, die waren ja alle pleite nach der Wende, da haben wir einen dieser Clubs übernommen. Die Stadt hat uns den mietfrei überlassen und da haben wir angefangen, uns um junge Leute zu kümmern. Und daraus sind dann also viele soziale Projekte geworden, bis dahin, dass wir jetzt über 40 hauptamtlich Angestellte haben und auf ganz verschiedenen Bereichen soziale Arbeit tun. Sehr anerkannt von der Stadt, sehr gefördert auch durch staatliche Mittel, obwohl wir immer noch diesen Slogan ganz oben haben, wer Jesus hat, hat alles, was er braucht. Das genügt. Mehr braucht man eigentlich nicht.
Herbert, danke. Das ist so cool von dir zu hören. Und man hört so das Feuer auch raus, das du für Gott hast.
Ja.
Genau, über das CJO können wir eigentlich mal eine eigene Sendung machen. Zum Schluss würde ich dir gerne noch die Frage stellen, die ich auch den Hörern stelle gleich nochmal. Und zwar, würdest du sagen, die Wende war ein Wunder?
Also wenn die Wende kein Wunder war, dann weiß ich nicht, was sonst ein Wunder sein könnte. Natürlich war die Wende ein Wunder. Und man könnte jetzt sagen, naja, das waren also die Friedensgebete und das waren die Demonstrationen. Aber dass solche politische Umwälzung, solche radikale Umkehr geschieht, ohne dass ein Schuss fällt, ohne dass irgendwie es Randale gibt. Also da muss man sagen, wenn das kein Wunder ist, ich weiß auch nicht. Für mich hundertprozentig. Das war ein Wunder und bleibt ein Wunder. Und wir tun alle gut daran, dass wir uns nicht nur daran erinnern, sondern Gott dafür loben, dass er dieses Wunder getan hat.
Amen dazu. Herbert, danke dir für dieses Interview. So cool von dir zu hören. Und ja, danke, dass du uns erzählt hast von deinem Leben und wie du Gott überall bekannt gemacht hast.